Das Gewicht dieser Lehre im Neuen Testament. Wir haben gesehen, dass es den Christen ganz selbstverständlich war, den Christen, die durch die apostolische Predigt zum Glauben gekommen waren, dass sie seit ihrer Bekehrung auf das Kommen Jesu Christi warteten. Und dass es so war in den Gemeinden in den ersten Jahrhunderten, wie es dann im vierten Jahrhundert zu einer Wende kam, man spricht von der konstantinischen Wende. Die Christen wurden nicht mehr verfolgt. Als Christen hatten sie keine Nachteile mehr zu befürchten. Im Gegenteil, es war bald von Vorteil, wenn man Christ war. Es war der Karriere förderlich und so weiter. Und damit, dass es sich so gut lebt in dieser Welt, wurde die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi immer blasser. Und begann bald nur noch eine ganz untergeordnete Rolle zu spielen. So in den Glaubensbekenntnissen wurde es irgendwie gesagt, heruntergehaspelt, ohne dass man darüber nachdachte. Wenn die Tatsache, dass unser Herr wiederkommt, Herz und Gewissen regieren, dann hat das große Auswirkungen auf unser ganzes Glaubensleben. Und von diesen Auswirkungen wollen wir an diesem Nachmittag und am Abend sprechen, uns darüber Gedanken machen. Ich habe gestern gesagt, dass ich als Leitfaden dazu verwende den ersten Thessalonicher Brief. Ich werde folgende Punkte nennen: alles Auswirkungen der glückseligen Hoffnung auf unser Leben. Die glückselige Hoffnung ist uns ein Ansporn zum fleißigen Arbeiten im Werk des Herrn. Das lernen wir in Kapitel 1. Wir lernen ferner, dass die Wiederkunft des Herrn, das Warten auf ihn, es befreit uns von den Götzen. Wir kehren uns ab von den Götzen, um dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Wir kehren uns ab von den Götzen, auch das steht in Kapitel 1. Dann in Kapitel 3 lernen wir, dass die Wiederkunft des Herrn uns eine große Ermunterung ist bei Widerstand, bei Rückschlägen, bei Enttäuschungen. Ermunterung bei Widerstand. Eine vierte Auswirkung: die glückselige Hoffnung, sie mehrt unsere Liebe zu den Geschwistern. Das lernen wir in Kapitel 2. Dann fünftens: die lebendige Hoffnung auf das Kommen des Herrn befestigt uns. In Kapitel 3 spricht Paulus von Befestigung, das ist dort der Hauptgedanke im ganzen Kapitel. Und all das stellt er am Schluss ins Licht des Kommens Jesu Christi, seines zweiten Kommens. Dann sechstens, die glückselige Hoffnung ist uns ein Ansporn zur Heiligkeit oder Heiligung. Davon handelt Kapitel 4 in den ersten Versen. Dann ist uns siebtens die glückselige Hoffnung ein starker Trost bei Traurigkeit. Davon handelt der letzte Teil von Kapitel 4. Dann achtens die glückselige Hoffnung, das Wissen um die Wiederkunft Christi, lehrt uns, in die rechte Beziehung zur Welt zu treten, oder wenn wir schon in diese rechte Beziehung getreten sind, darin zu verharren. Und neuntens, die Wiederkunft des Herrn hat Auswirkungen auf die Gemeinschaft der Gläubigen. Ein Ansporn zum fleißigen Arbeiten. In 1. Thessalonicher 1, dort sagt Paulus im Vers 3, lesen wir die Verse 2 und 3, wir danken Gott alle Zeit für euch alle indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten, unablässig gedenkend eures Werkes des Glaubens, der Bemühungen der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Also die Werke des Glaubens und die Bemühungen der Liebe, also alles Ausdruck von Fleiß, die hingen damit zusammen, dass sie auf das Kommen des Herrn warteten. Eure Hoffnung auf das Kommen des Herrn. Dann im Vers 9, ihr habt euch bekehrt von den Götzenbildern, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Wer wirklich auf den Sohn Gottes wartet, der wird dienen. Also fleißig sein im Dienst, nicht säumig im Dienst. Seine Aufgaben, seinen Auftrag, seine Pflicht erfüllen. Auch danach fragen, Herr, was ist dein Wille? Was willst du, dass ich tue? Wir sind durch die Erlösung zu Knechten und Mägden Gottes geworden. Wir haben Arbeit, wir haben Aufgaben. Und weil der Herr wiederkommt, wollen wir diese Arbeit tun. Er wird uns ja fragen, was wir getan haben mit den uns aufgetragenen Pflichten und Arbeiten. Ansporn zum fleißigen Arbeiten. Schlagen wir eine Stelle auf aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 19, Verse 11 bis 13. Lukas Kapitel 19, Verse 11 bis 13. Als sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun: Ein gewisser hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er rief aber seine 10 Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt, bis ich komme. Ein Gleichnis auf den Herrn. Er war daran, die Erde bald zu verlassen. Er würde ein Reich empfangen und dann wieder erscheinen und dann würde das wiederkommen und dann würde dieses Reich offenbar werden. Und für die Zwischenzeit hat er seinen Knechten Arbeit gegeben. Handelt, bis ich wiederkomme. Nun, wenn Knechte, Angestellte, wenn sie vom Herrn oder vom Chef oder von wem auch immer oder Kinder von der Mutter Aufgaben bekommen haben, Arbeit bekommen haben, die Mutter ist vielleicht weg 2 Tage und dann gibt sie den Kindern Arbeit und sagt, das sind eure Aufgaben und die Kinder werden die Arbeit tun. Warum? Die Mutter kommt wieder, dann will sie es wissen. Sind die Zimmer aufgeräumt? Ist die Küche in Ordnung? Hat man Milch gekauft? Ist der Kühlschrank gefüllt? Ist der Rasen gemäht? Sie hat Aufgaben gegeben und sie wird kontrollieren und die Kinder wissen das und darum tun sie die Arbeit. Das ist ein einfacher Vergleich. Wenn wir wirklich glauben, dass der Herr wiederkommt, dass er uns Arbeit gegeben hat, Aufgaben gegeben hat, seine Befehle sind niedergeschrieben im Neuen Testament, ja, dann nehmen wir das ernst. Er wird uns fragen, was hast du denn getan in dieser ganzen Zeit? Geschlafen? Der Evangelist Georg Whitfield, er sagt als 53-Jähriger, das heißt, er schrieb das in einem Brief 3 Jahre vor seinem Tod: Ich will in einer Flamme für Jesus verzehrt werden. Hätte ich Flügel, ich wollte von Pol zu Pol fliegen mit dem Evangelium. Gott hatte ihm diesen besonderen Auftrag gegeben, das Evangelium zu verkündigen. Das war seine Aufgabe, das wusste er. Und entsprechend eben, ich will in einer Flamme verzehrt werden in dieser Arbeit, die der Herr mir aufgetragen hat. Hätte ich Flügel, ich wollte von Pol zu Pol fliegen mit dem Evangelium. Paulus, er sagte von sich, Apostelgeschichte Kapitel 20, der Vers 24. Apostelgeschichte, Kapitel 20, der Vers 24. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Das ist die Aufgabe, die der Meister ihm gab. Das ist das, was ich dir als Arbeit zugeteilt habe. Ich werde wiederkommen. Und dieses Wissen, dass der Herr wiederkam, ließ Paulus sagen, ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben. Das heißt, ich frage nicht danach, wie jetzt diesen Weg, wenn ich den einschlage, was hat das für Auswirkungen auf mein Lebensprogramm? Auf die Ziele, die ich anstrebe und die Dinge, die ich gerne in diesem Leben erreichen möchte. Danach frage ich nicht. Ich frage danach, wie und in welcher Weise erfüllt das den Befehl, den der Herr mir gegeben hat. Er wird wiederkommen. Und so stand die Wiederkunft des Herrn dem Apostel beständig vor Augen. Das war ihm ein Ansporn, nicht der einzige, aber ein wichtiger Ansporn zum Arbeiten. Auch wenn ihm die Arbeit oft sehr schwer wurde. In 2. Korinther Kapitel 4 sagt er, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Trübsal, ja, Trübsal. Aber er sagt, dass das im Verhältnis leicht ist und dass es im Verhältnis, auch wenn es jahrelang dauert, schnell vorübergeht, gemessen am ewigen Gewicht der Herrlichkeit. Er hatte also die kommende Herrlichkeit vor Augen. Und so wurde es ihm nicht zu viel. Er hätte jeden Tag Grund genug gehabt zu sagen, es langt mir. Er setzt sich ein, bemüht sich um Geschwister, dient in Gemeinden. Und dann waren Gemeinden wie die in Korinth, nicht alle waren so, aber die Korinther waren ganz sicher nicht die einzigen, die dafür nur Fehler bei ihm suchten, etwas an ihm auszusetzen hatten, auf Leute hörten, die Paulus kritisierten und in Frage stellten. Und er hätte wirklich Grund genug gehabt zu sagen, ich höre auf. Tausend Dinge hätten seine Liebe ersticken können, erkalten lassen können. Was hielt ihn denn am Gehen? Das leicht vorübergehende dieser Trübsal wirkt ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Ein starker Ansporn zum fleißigen Arbeiten. Und dieser Whitfield, der von sich das nicht nur sagte, er hätte es auch getan, hätte er es gekonnt. Er hatte keine Flügel, es gab damals keine Flugzeuge. Er flog nicht von Pol zu Pol mit dem Evangelium, aber von Kontinent zu Kontinent mit dem Schiff. 13 Mal hat er den Ozean überquert und das war im 18. Jahrhundert nicht eine Kreuzfahrt, bei der man nicht weiß, wie man die Zeit vertrödeln und vertun soll. Und was man sich noch alles Gutes tun kann an Bord. Sondern das war jedes Mal eine unsichere Sache. Und oft kam es zu Flauten. Und dann dümpelte das Schiff vor sich hin Tage und Wochen. Und die Wasserrationen wurden immer weniger. Und das Brot wurde immer weniger. Und die Lebensmittel wurden immer knapper. Und man wusste nicht, erreichen wir das Ufer noch, bevor wir alle verdurstet sind. Also ist nicht das Vergnügen, 13 Mal über den Ozean gesegelt, sondern er tat das, weil er wirklich sein Leben gab für die Verbreitung des Evangeliums. Als 53-Jähriger schrieb er das, als 27-Jähriger schrieb er in einem Brief, und das zeigt, was es war, das ihn beständig motivierte, sodass er den Mut nicht verlor. Die Liebe zum Herrn die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu den Geschwistern, dass sie nicht erkaltete. Er schrieb in einem Brief im Jahr 1741, da war er 27 Jahre alt: Die Trauben wecken das Verlangen, von den vollen Weinstöcken im himmlischen Kanaan zu kosten. Die Erstlingsfrüchte, also das, was wir jetzt im Glauben schon vom Herrn, von seinen Segnungen genießen, die Erstlingsfrüchte lassen mich nach der vollen Ernte rufen. Meine Seele ist krank vor Liebe. Nichts kann sie befriedigen als die ungehinderte Schau und der volle Genuss Christi. Das hat er vor Augen. Ich werde einmal den Herrn sehen. Ich werde einmal vor ihm stehen. Ich werde einmal bei ihm sein, ihm gleich sein. Und auch alle die, die das Evangelium hören und glauben, ihnen wird die gleiche Hoffnung, gewisse Hoffnung gewährt. Auch sie werden zu Anwärtern dieser Herrlichkeit. Und das ließ ihn gehen, unermüdlich gehen, bis er buchstäblich im Werk des Herrn wie in einer Flamme verzehrt wurde. Mit 56 Jahren hat der Herr ihn zu sich gerufen. Jakobus 5, Verse 7 und 8. Auch hier dieser Zusammenhang. Fleiß im Werk des Herrn, im Blick auf das Kommen des Herrn. Jakobus 5, Verse 7 und 8. Ja, meistens denkt man gar nicht dran, wenn ja das Stichwort Jakobus fällt, denkt man, ja, der sagt sicher nichts über die Wiederkunft des Herrn. Dabei sagt er wiederholt etwas. Kapitel 1 schon. Also hier, Kapitel 5, Jakobus 5, Verse 7 und 8. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Geduld oder hart aus, ausharren. Und ausharren setzt immer voraus, dass es nicht leicht ist. Man muss ja ausharren unter Druck, unter Arbeitslast oder ausharren unter nicht erfüllten Erwartungen. Ausharren. Habt Geduld, hart aus, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackerbauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld oder ausharren ihretwegen. Der Ackerbauer, der arbeitet, der pflügt, der räumt Stein aus dem Feld, der schwitzt, der sät, der arbeitet. Warum? Weil er rechnet, dass eine Ernte kommt. Er gibt alles, was er hat, aus der Hand, weil er auf die Ernte, auf das, was daraus wird, hofft. Und wir arbeiten nicht aus Ungewisse. Habt auch ihr Geduld, Vers 8, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Das spornt uns an, das ermuntert uns, geduldig fortzufahren, auszuharren, nicht müde zu werden, nicht zu ermatten. Denn wir werden ernten. Der Herr kommt. Die Tatsache, dass der Herr kommt, bedeutet, dass die Zeit, die wir haben, begrenzt ist. Und das macht die Sache dringlich. Wir haben nicht alle Zeit. Wir wissen erstens nicht, wie lange wir leben. Gestern sagte Herbert, niemand von uns weiß, ob er noch lebend aus diesem Saal geht. Das ist wahr. Wir wissen nicht, wie lange wir persönlich noch leben. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Er kommt bald, jederzeit möglich. Die Sache ist dringlich. Ich habe mit der Konkordanz vor Jahren das schon gemacht. Einmal das Wörtlein bis im Neuen Testament herausgeholt. In 37 Versen im Neuen Testament wird etwas gesagt, das bleiben muss oder das uns zu tun gegeben ist, bis der Herr kommt. 37 Mal steht dieses Wort bis im Zusammenhang mit der Wiederkunft des Herrn. Ich lese einige dieser Belege euch einfach vor. Und wir wollen diese Wahrheiten des Wortes auf uns wirken lassen. Ich vertraue darauf, indem wir das jetzt miteinander lesen, dass Gottes Wort sich als wirksam erweist. Es ist Gottes Wort. Es hat die Macht, unser Gewissen zu bewegen, zu berühren, aufzuwecken, und es hat die Macht, in uns Glauben zu wirken und unseren Willen zu stärken. Das vermag Gottes Wort. Darum lesen wir es. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota und ein Strichlein vom Gesetz vergehen. Himmel und Erde werden also vergehen. Matthäus 10, 22. Wer ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden. Matthäus 10, 23. Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Matthäus 13, 30. Lasst es beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Matthäus 16, 28. Es sind etliche von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Matthäus 6, 22, 44. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Der Herr ist aufgefahren zu seinem Gott und Vater, hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Er sitzt dort, bis er wird aufstehen und wieder kommen. Matthäus 7, 23, 39. Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Matthäus 26, 29. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis an jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Matthäus 28, 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Johannes 21, 22, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Apostelgeschichte 3, 21, diesen muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Römer 11, 25. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. 1. Korinther 4, 5. So urteilt nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt. 1. Korinther 11, 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt er den Tod des Herrn, bis er kommt. Philipper 1, 6. Der ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es vollführen, bis auf den Tag Jesu Christi. 1. Thessalonicher 4, 15. Wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn. 2. Timotheus 1, 12. 1. Timotheus 6, 14. Dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. 2. Timotheus 1, 12. Ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut zu bewahren, bis auf jenen Tag. 2. Petrus 1, 19. Das prophetische Wort ist eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht. Offenbarung 2, 25. Was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Offenbarung 2, 26. Wer überwindet und meine Werke bewahrt, bis ans Ende. Nun, alle diese Belege, die zeigen uns, erstens, der Herr kommt wirklich. Dann zeigen sie uns zweitens, wir haben einen Auftrag und wir haben eine Frist. Einen Auftrag, aber damit verbunden eine Frist. So wie es Lieferfristen und Anmeldefristen gibt und Abgabefristen für Arbeiten, die man für die Schule schreiben muss, eine Frist. Wir wissen zwar den genauen Tag nicht, wann der Herr kommt, aber wir wissen, wir haben diese Arbeit und diesen Auftrag, bis er kommt. Und Paulus setzte alles daran, dass er für seine Frist, die Zeit, die ihm gegeben war, dass er seinen Auftrag erfüllen konnte. Noch einmal, Apostelgeschichte 20, Vers 24. Darum nehme ich keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, sondern ich setze alles daran, dass ich den Weg vollende und den Dienst, den mir der Herr Jesus gegeben hat, zu verkündigen das Evangelium der Gnade Gottes. Den Lauf vollenden, das Werk, den Dienst vollenden. Bis, das bedeutet, dass wir den Auftrag haben und eine Frist uns gesetzt ist. Wir haben ein Haus, das wir in Ordnung halten müssen, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das ist das Haus des lebendigen Gottes. Wir haben ein anvertrautes Gut, die Glaubenslehre, den Glauben, den wir bewahren, verteidigen und weiterreichen müssen. Wir haben ein Feld, das wir bestellen und eine Ernte, die wir einbringen müssen. Arbeit, bis der Herr kommt. Und wenn das stimmt, der Herr kommt wieder, wir haben Arbeit, wir haben eine Frist, dann haben wir drittens nur begrenzte Zeit und darum keine Zeit, wenn wir das wirklich begriffen haben, keine Zeit für Zänkereien. Keine Zeit für Liebhabereien, keine Zeit für Sonderlehren, keine Zeit für Zerstreuung und Unterhaltung und all diese Dinge, die uns abhalten vom Eigentlichen. Nicht, dass wir das nicht auch brauchen, Entspannung und so weiter. Aber dass das nicht so wichtig wird, dass es uns von der Arbeit und vom Ziel abhält. Wir haben wenig Zeit und darum keine Zeit für Zänkereien, Liebhabereien, Sonderlehren und all diese Dinge, die uns abhalten von unserem Auftrag. In Markus 12, Vers 17, da sagte der Herr ein Wort, das war gerichtet an die Obersten der Juden. Sie wollten ihm eine Falle stellen. Und er antwortet auf ihren Versuch, ihn in diese Falle zu locken. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, aber gebt Gott, was Gottes ist. Das gilt auch für uns. Wir sind Staatsbürger und wir geben dem Staat und dem Arbeitgeber und so weiter, was wir ihnen schulden. Sollen wir, es ist ein Befehl, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wir bezahlen Steuern, tun wir. Aber gebt Gott, was Gottes ist. Und oft ist es so, Christen sind vorbildliche Angestellte, vorbildliche Staatsbürger. Dem Staat und den Vorgesetzten geben sie wirklich, was ihnen gehören, aber sie geben Gott nicht, was Gott gehört. Zu diesem Vers, gebt Gott, was Gottes ist, also gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, gebt Gott, was Gottes ist. Zu diesem Vers hielt Watchman Nee im Jahr 1948 in China eine Predigt, da war eine Konferenz von da kamen Leute aus all diesen vielen Gemeinden und Mitarbeiter aus den vielen, vielen Gemeinden, die entstanden waren durch diese Gemeindebewegungen. Und da predigte er über dieses Thema. Das Ergebnis war, dass die Gläubigen sie erkannten und merkten, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Also in China wurde von zwei starken politischen Strömungen gerungen, da war Mao Zedong und da war Chiang Kai-shek und die haben darum gerungen, wer China in den Griff bekommt und die Geschwister merkten, Die Freiheit, die wir jetzt gehabt haben, diese relative Freiheit, wer weiß, wie lange die noch besteht. Gib Gott, was Gottes ist. Und da haben die Geschwister alles noch einmal in den Kampf geworfen. Sie begannen, Bankkonten aufzulösen, Schmuck zu verkaufen, Land, Immobilien zu verkaufen, haben alles Geld zusammengetan. Und so konnten sie zahlreiche Mitarbeiter unterstützen, aussenden. Und sie hatten noch ein Jahr Zeit. Und dann, 1949, war China kommunistisch. Und dann war es bald aus mit diesem freien Reisen, Arbeiten, Predigen, Säen. Gebt Gott, was Gottes ist. Das war ein Christ, aber manchmal beschämen uns auch die Heiden. So wenig Zeit und noch so viel zu tun. Und dann hat man nicht Zeit für Zweit- und Drittrangiges. Eliezer ben Jehuda, der Vater der neuhebräischen Sprache. Er war baltischer Jude, kurz nach 1900 geboren oder so um 1900 herum. Nein, vor 1900. Er war Zionist, also schloss sich dieser wachsenden, immer stärker werdenden Bewegung an, die für die Juden, die in aller Welt zerstreut lebten, ein Heimatland finden wollten. Und am Schluss war es klar, es muss das alte Israel, Palästina sein. Und dieser Eliezer ben Jehuda, er sagte, es sind zwei Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen eine Heimat und wir brauchen eine Sprache, eine gemeinsame Sprache. Und er war davon überzeugt, das kann nur Hebräisch sein. Und so setzte er sein Leben dafür ein, diese Sprache, die man 2500 Jahre nicht mehr gesprochen hatte, sie war nur noch in der Synagoge gelesen und von Rabbinen verstanden worden, aber sonst, die Juden konnten kein Hebräisch. Sie konnten es lesen, aber gesprochen wurde es nie. Man durfte es nicht einmal sprechen nach Ansicht der orthodoxen Juden. Aber er war überzeugt, das muss die Sprache der Juden im Judenstaat sein. Und er hat sein Leben dafür eingesetzt. Aber wie macht man das? Eine tote Sprache, die nur existiert in der Bibel und in einigen Auslegungen von Rabbinern. Wie macht man das, eine solche Sprache zur Umgangssprache zu machen? Zuerst begann er zu Hause. Das erste Kind, das sie hatten, mit dem haben sie nur Hebräisch gesprochen. Das war das erste hebräische Kind nach 2500 Jahren, wie er nicht ohne Stolz vermerkte. Und dann, er ist dann ins Land, also nach Jerusalem gezogen und hat dann auch Leute gefunden, die Hebräisch lernen wollten, zu sprechen und die auch anfingen, das im Alltag zu sprechen. Aber die Sprache war sehr begrenzt, man konnte nicht alles sagen. Eine Tasse Kaffee trinken kann man auf Bibelhebräisch nicht sagen. Also musste er für all diese Bereiche des Lebens, die im biblischen Hebräisch nicht abgedeckt werden, einen Wortschatz erzeugen. Und er hatte die ganze aramäische, die ganze altorientalische, die ganze arabische Literatur und Sprache hat er dazu herangezogen. Denn Hebräisch ist mit diesen genannten Sprachen verwandt und hat nach Wortwurzeln gesucht und sie nachher nach den Regeln der hebräischen Wortbildung erstellt. Zum Beispiel Brille heißt Mishkayim, heißt das auf Neuhebräisch. Brille. Das kann man vom Verb Schakaf schauen, Hischkif, durch etwas hindurchblicken, kann man einen Dual bilden, es sind zwei Dinge, zwei Durchguckerleien heißt das, Mishkayim, Doppeldurchguckerleien. Ja, wir hätten es auf Deutsch ja auch geschafft. Und so ist er also durch die ganze zur Verfügung stehende semitische Sprachwelt gegangen und hat Tag für Tag daran gearbeitet, die hebräische Sprache durch solche Wörter anzureichern. Ein hebräisches Wörterbuch, hebräisch, hebräisch, also hebräische Wörter, die nach Hebräisch erklärt werden. Und er wusste, das ist eine gigantische Aufgabe. Er war Tag für Tag dran, von morgen früh bis abend spät. Er stand an einem Stehpult und arbeitete, hat überall seine Wörterbücher ausgebreitet. Und an der Wand stand da sein Lebensmotto geschrieben, es ist noch so viel zu tun und wir haben so wenig Zeit. Und er hat dafür wirklich sein Leben gegeben. Für diese Aufgabe, ja, wir können sagen, gewiss eine noble Aufgabe, aber doch etwas ganz eigentlich klein ist im Vergleich zur großen Aufgabe, die uns gegeben ist, das Evangelium der Gnade Gottes zu verkündigen. Menschen für das Reich Gottes tüchtig zu machen, sie zum Herrn und zum ewigen Leben zu rufen und das Volk Gottes zu lehren und zu befestigen und zu erbauen. Das sind ja viel größere Aufgaben. Und wie sehr beschämen uns oft die Heiden. Die Zeit ist so kurz und noch so viel ist zu tun. Das müssten wir erst recht für uns sagen und entsprechend handeln. Wenn die glückselige Hoffnung unserer Herzen regiert, dann kehren wir uns ab von den Götzen. Ja, Götzen haben sehr starke Anziehungskraft. Ich will zwei Stellen dazu lesen. Hesekiel Kapitel 14, der Vers 3. Hesekiel Kapitel 14, der Vers 3. Da steht: Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen. Nun, das waren Leute, die waren zusammen mit Hesekiel nach Babel verschleppt worden. Und alle Verschleppten wussten dieses Gericht der Verschleppung und der nachher bald geschehenen Zerstörung Jerusalems kam wegen des Götzendienstes in Jerusalem. Und man hätte doch denken müssen, das hätte sie gründlich vom Götzendienst befreien müssen. Ja, vom äußeren Götzendienst schon, aber im Herzen, da sitzen noch die Götzen. Diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen. Und so ist offensichtlich in uns Menschen etwas drin, das uns beständig vom Vertrauen auf Gott, auf den lebendigen Gott und auf ihn allein wegzieht und uns vertrauen lässt und uns nach Dingen trachten lässt, die wir in der Hand haben. Das sind Götzen. Dinge, die wir suchen, die wir begehren, die uns behagen. Götzen. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief am Schluss, im Kapitel 5, da steht ganz unvermittelt dieser Satz. Ganz unvermittelt am Schluss, im ganzen Brief ist das Wort Götze nie gefallen. Scheint auch gar nicht das Thema des Briefes zu sein. Aber da steht dieser Satz am Schluss: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ja, warum steht das da? Weil beständig etwas da ist, das unsere Herzen wegzieht vom Herrn, zu den Götzen. Dass wir anderes suchen und begehren, mehr begehren als den Herrn selbst, dass unser Wille stärker wird als der Wille des Herrn. Habsucht ist Götzendienst, Eigenwille ist Götzendienst. Die glückselige Hoffnung, wenn diese durch Gottes Geist in unseren Herzen lebendig und wirksam gemacht wird, dann kehren wir uns ab von den Götzen. Dann ist eine stärkere Kraft da, die stärker ist als dieses Ziehen der Natur. So wie der Stein der Schwerkraft folgt und fällt, so folgt die sündige Natur diesem Ziehen abwärts, vom Himmel zur Erde, von Gott weg zu uns, vom Schöpfer zum Geschaffenen. Das ist naturgesetzlich, der Sünde wegen. Das muss uns aber erst einmal bewusst werden. Dann werden wir merken, dass wir von diesem Ziehen nie loskommen, wenn Gott nicht etwas an uns wirkt. Und er wirkt an uns durch sein Wort, durch seinen Geist und auch durch das, was sein Wort lehrt. Wir werden einmal zum Herrn gerufen werden, vor ihm stehen, vor ihm sein. Wir kehren uns ab von den Götzen. Lass uns Lukas 21 aufschlagen. Wir lesen die Verse 29 bis 36. Lukas 21, die Verse 29 bis 36. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen: Seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, wenn ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. Ebenso auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Ja, dreimal ist das jetzt gesagt worden. Es ist nahe. Das Reich Gottes ist nahe. Himmel und Erde werden vergehen. Und eigentlich müsste man denken, ja, das genügt. Das genügt, jetzt wissen wir es. Aber der Herr fährt fort und sagt, hütet euch. Wovor? Hütet euch, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden. Also, dass dieses Gewicht unserer sündigen Natur euch herabzieht. Beschwert werden durch Rausch und Trinkgelage und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Nun, hier spricht der Herr zwar von seinem Erscheinen und Kommen zum Gericht, aber das Prinzip gilt genauso auch für uns, die wir auf das Kommen des Herrn zur Entrückung warten. Ich sage nicht, dass die Entrückung davon abhängig ist, wie wir wandeln. Die Kinder Gottes werden alle entrückt. Aber was ich sage ist, wenn wir aus Gott geboren sind, wenn wir als Kinder Gottes normal sind, dann wird der Geist Gottes durch diese Gewissheit der Wiederkunft des Herrn, er wird uns von den Götzen trennen. Wir werden merken, dass doch etwas da ist, das stärker ist als die Götzen. Das uns immer wieder zum Herrn und zu seiner Sache zieht und dass wir Dinge liegen lassen können, die wir früher nicht liegen lassen konnten. Und wenn der Herr sagt, hütet euch, dann ist das eine Einladung für uns, uns zu fragen, ja, ist es denn so bei uns, dass wir normalerweise so wandeln und leben, dass wir dem Herrn entgegengehen? Oder normalerweise, dass unser Leben so ist, dass es beschwert ist von Lebenssorgen und Vergnügungssucht und Rausch und all diesen Dingen, von diesem Taumel, in dem unsere Zeitgenossen leben? Wir können uns selber fragen. Und im Zusammenhang mit seinen Endzeitreden, dort sagt der Herr auch, gedenkt oder denkt an Lots Frau. Und was war mit Lots Frau? Sie wurde zusammen mit Lot und ihren beiden Töchtern von Engeln herausgeführt aus Sodom, und sie wussten, diese Stadt wird untergehen. Und man würde denken, das müsste doch genügen, dass sie keinen Blick mehr zurückwirft. Aber ihr Herz war immer noch in Sodom, darum kehrt sie und denkt, ah, mein Haus, mein Besitz, mein schöner Garten. Jetzt blühen doch gerade die Rosen und ich hätte doch das noch alles machen wollen. Sie hing an dem und das macht offenbar, dass ihr Herz oder wo ihr Herz war die ganze Zeit. Und so können wir uns selbst fragen, was unser Herz regiert. Als nächstes sehen wir, dass die Hoffnung auf das Kommen des Herrn uns ermuntert bei Widerstand. 1. Thessalonicher Kapitel 2. Die Verse 1 und 2. 1. Thessalonicher 2, die Verse 1 und 2. Denn ihr selbst kennt, Brüder, unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich war, sondern nachdem wir in Philippi zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, waren wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden unter großem Kampf. Sie hatten also in Philippi ziemlich Schlimmes erlitten, waren verhaftet worden, geschlagen worden, in Kerker gesperrt worden und nach aus der Stadt hinaus komplimentiert worden. Und doch sagt er, obwohl wir so misshandelt worden waren, wie ihr ja wisst, hatten wir Freimütigkeit, euch das Evangelium zu erzählen. Sie gaben nicht auf. weil sie wussten, dass ihre Arbeit nicht vergeblich war. Der Herr kommt. Werden vor ihm sein. Und die, die das Evangelium hören und annehmen, von denen sagt er in 1. Thessalonicher 2, im Vers 12, wir haben euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt, würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Das hat er vor Augen. Zur Herrlichkeit berufen. Sie werden einst eingehen in die Herrlichkeit des Herrn. Und dieses Wissen ließ sie weitermachen. Sie verloren den Mut nicht. Und als nächstes sehen wir, die Hoffnung auf das Kommen des Herrn stärkt die Liebe zu den Geschwistern. Lesen wir die Verse 17 bis 20 in 1. Thessalonicher 2. Die Verse 17 bis 20. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr befleißigt, euer Angesicht zu sehen mit großem Verlangen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus nämlich, einmal und zweimal, und der Satan hat uns daran gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft. Paulus sieht also die Gläubigen als das, was sie sein werden, wenn der Herr kommt. Er sieht sie so, wie der Herr sie sieht. Er sieht sie als die Erlösten des Herrn, als die Gerechtfertigten des Herrn, als die, die verherrlicht werden durch den Herrn. Und darum liebt er sie. Und weil er sie liebt, will er sie stärken, trösten, befestigen. Er hört, sie werden angefeindet. Sie sind vielleicht versucht, jetzt klein beizugeben. Und darum will er sie unbedingt aufsuchen. Das ist die Liebe zu ihnen, die ihn drängt. Und etwas, das seine Liebe stärkt und nährt, ist eben dieses Wissen. Er sieht sie so, wie sie sein werden, wenn der Herr kommt und sie zu ihm eingehen. Das nährt unsere Liebe zu den Geschwistern. Man kann ganz generell sagen, es ist immer so, wenn Geschwister anfangen, mit anderen Geschwistern unzufrieden zu werden, zu murren, an ihnen Fehler zu finden, mit anderen über sie zu tuscheln, dann ist es, weil sie nicht mehr sehen, was sie vielleicht einmal gesehen hatten, was sie sind in den Augen des Herrn und was sie einmal sein werden. Das heißt nicht, dass wir dann Fehler übersehen. Aber dann wollen wir den Geschwistern dienen, gerade weil sie Mängel haben. Nicht Fehler sehen an ihnen und sie kritisieren. Wir sehen sie dann als die Geliebten des Herrn, die Erlösten des Herrn, die Herrlichen des Herrn, die er einmal verherrlichen wird. Wir sehen sie in Christus und was sie für Christus sind. Und so wird die Liebe zu den Geschwistern genährt durch die lebendige Hoffnung. Umgekehrt, wenn die Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn in den Hintergrund tritt und wir sie nicht mehr vor Augen haben, dann werden wir anfangen zu handeln wie jener Knecht von Lukas Kapitel 12. Lukas 12, wir lesen von Vers 41 an bis zum Vers 45. Lukas 12, Verse 41 bis 45. Petrus aber sprach: Herr, sagst du dieses Gleichnis im Blick auf uns oder auch auf alle? Und der Herr sprach: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den sein Herr über sein Gesinde setzen wird, ihnen zur rechten Zeit die zugemessene Nahrung zu geben? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, damit beschäftigt finden wird. Also der Knecht, der beständig damit rechnet, mein Herr kommt wieder, kann jederzeit kommen, der wird seine Aufgabe tun und er wird dafür sorgen, dass die Knechte und die Mägde immer wohl versorgt sind. Er wird ihnen dienen. Dann Vers 45, wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herz zögert sein Kommen hinaus. Das heißt, er kommt lange nicht Und das bedeutet in Klartext, er kommt gar nicht. Er hat das so verdrängt, diese Ankündigung, dass er wiederkomme. Vielleicht sind Jahre verstrichen, dass er sich einfach ausrechnet, der kommt gar nicht wieder. Den hat sie irgendwo erwischt. Pest oder irgendetwas. Und so tut er, lebt er so, als ob er keinen Herrn hätte und als ob der nie wiederkehren würde. Ergebnis: Mein Herr zögert sein Kommen hinaus und er fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen. Direkt die Folge davon. Und wenn wir Geschwister beobachten, die gewohnheitsmäßig mit der Zunge und mit ihren Taten andere Geschwister schlagen, können wir ganz sicher sein, dem bedeutet die Wiederkunft Christi nichts. Nichts. Sonst würde er das nicht tun. Wenn das Kommen des Herrn uns vor Augen steht, dann tun wir das nicht, weil wir die Geschwister lieben, aber auch weil wir den Herrn fürchten. Wir müssen einmal vor ihm offenbar werden. Ich will nicht dabei erwischt werden, die Geschwister zu schlagen, gerade wenn der Herr kommt. Was wollen wir dann sagen? Die Liebe zu den Geschwistern wird lebendiger halten, sie wächst, sie nimmt zu, wenn das Kommen des Herrn uns vor Augen steht. Lukas Kapitel 5, der Vers 9. Lukas 5, der Vers 9. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Wenn man das vergisst, dass der Herr, und für uns kommt er ja zwar als Heiland, haben wir gestern gelesen, Philipper 3, 20 und 21, aber, Philipper 3, 20, 21. Habe ich Lukas gesagt? Ja, das ist total verkehrt. Völlig verkehrt. Jakobus. Ich meinte jenen Lukas, der Jakobus heißt, weißt du? Ja. Also Jakobus 5. Ja, diese Stelle war wirklich falsch. Danke. Also Jakobus 5, Vers 8. Ja, habt auch ihr, nein, nicht Vers 8, Vers 9. Jakobus 5, Vers 9. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Ja, der Richter steht vor der Tür. Der Herr ist zwar, wenn er kommt für uns als Heiland. Haben wir gestern gelesen. Philipper 3, 20, 21. Aber dann müssen wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und dann werden wir vor ihm stehen als unserem Richter, der unseren Wandel und unsere Taten bewertet als Gläubige. Also da geht es nicht um die Frage ewiges Leben oder ewige Verdammnis, sondern um die Bewertung unseres Wandels, unseres Dienstes als Gläubige. Wenn wir das aber vergessen, dann haben wir keine Scheu und keine Hemmungen, gegeneinander zu seufzen. Hier steht nicht übereinander seufzen, gegen. Und das bedeutet, dass man sozusagen wurde, hast du den wieder gesehen? Weißt du, er ist eine solche Plage. Das ist eine ganz subtile und ganz geistlich scheinende Art, über jemanden schlecht zu reden. Ja, weißt du, ich sag's ja nicht gern. Ja, wieso sagst du es dann? Behalt's doch für dich. Sag's dem Herrn oder sag's ihm. Seufzt nicht gegeneinander. Das ist eine Form von Schlechtreden übereinander. Und dann denkt man nicht daran, man würde es ja nicht tun, wenn man wüsste, er steht dort hinter der Tür. Dort steht hinter der Tür, hört jedes Wort. Dann würde man es ja nicht tun, so reden, schlecht reden übereinander. Aber weil man das ganz verdrängt hat, tut man es ohne Hemmungen und ohne Scham. Das Wissen um die Wiederkunft des Herrn nährt die Liebe zu den Geschwistern, und wer die Geschwister liebt, er ist immer daran interessiert, wo es geht, Sünden zuzudecken. Nicht vertuschen und so zu tun, als ob nichts wäre. Aber er hat kein Interesse daran, das aufzuhüllen und allen zu zeigen, sondern wenn schon, hingehen und ihm helfen, dass die Sache wirklich, und zwar vor Gott zugedeckt, also bereinigt werden kann. Und manchmal macht man ja so Erfahrungen, ein Erlebnis, das ich als Kind hatte, ich war damals erst, also knapp 10 Jahre alt, Wir waren erst ein paar Monate in der Schweiz, aus Schweden kommend. Und da musste unsere Mutter mit meinem Bruder und mir nach Zürich, aufs Konsulat gehen oder was. Und dann sagte sie uns, meinem Bruder und mir, setz euch hier auf die Bank, bis ich komme. Es war wohl irgendwo am Bellevue. Setz euch auf die Bank, bis ich komme. Und da saß ein etwas älterer Herr dort schon auf der Bank. Und dann sagte ich meiner Mutter, ja, will nicht sitzen, da bleiben in der Fuhr, der Gubben. Geil, habt ihr nicht verstanden. Ja, ich habe auch fest damit gerechnet, er hat das nicht verstanden. Also ich sage meiner Mutter, ich will nicht neben diesem hässlichen Mann sitzen. Und dann sagt meine Mutter so, tu doch jetzt nicht so sautum, also jetzt bitte nimm dich zusammen und setz dich da hin. Und dann habe ich ja hingesetzt, schön brav, meinen Bruder, und dann haben wir ein Spiel gemacht, so im Sand, so ein Spiel, so mit Steinchen und Steckchen. Und plötzlich sagt dieser Mann zu uns auf Schwedisch, ja, Sonja von Sverige, also das war so peinlich. Wir reden über die Geschwister und sagen solche Dinge. Der Herr hört das. Der Herr hört es. Und dann wird es uns irgendwann an einem Tag schlagartig bewusst. Der Herr hat jedes Wort gehört. Wenn wir bedenken, dass der Herr uns beständig hört, dass er als Richter vor der Tür steht und wir vor ihm offenbar werden müssen, dann werden wir aus Liebe zu den Geschwistern es nicht tun. Wir werden es ganz einfach nicht tun. Wir lieben die Geschwister und wir fürchten den Herrn. Gut, jetzt machen wir Pause.